Das Wasser. Das Wasser ist für den persönlichen Gebrauch des Menschen in doppelter Hinsicht nützlich: zum Waschen und zum Trinken. Das Wasser reinigt, weil es die Eigenschaft hat, zwischen dem Körper und den sich darauf absetzenden Schmutz zu dringen, denselben lösend und abführend. Das Wasser, das wir trinken, hat zudem den Nutzen, die Nahrung aufzuweichen oder aufzulösen, damit sie besser in den Körper gelangen und den Organen zugeführt werden kann, die sie benötigen. Das Wasser zirkuliert durch die große Welt, die uns umgibt, auf ähnliche Art wie durch die kleine Welt unseres Körpers. Es fällt als Regen oder Schnee vom Himmel, rinnt aus den Quellen in die Bäche, aus den Bächen in die Flüsse und schließlich ins Meer. Dort fließt es weiter in den großen Strömungen, in Ebbe und Flut mit den Gezeiten, bis es wieder zu Wolken emporgesogen und am Ende neuerlich von der Erde entgegengenommen wird. Wohin es auch immer gelangt, reinigt es Luft und Erde und setzt segensreiche Entwicklungen in Gang. Langsam trägt es die starren Felsen ab und formt daraus fruchtbare Wiesen. Es löst aus der Erde Nahrungsstoffe für die Pflanzen und trägt sie durch deren Wurzeln und Zweige bis in die Blätter und Früchte. Noch vor gar nicht langer Zeit setzt es auch bei uns Mühlen und Fabriken in Tätigkeit und es trägt Schiffe mit Lasten über die Weltmeere. Es dient so im großen Maßstab der Zirkulation von Nahrungsmitteln und anderen Gütern in der ganzen Menschheit, wo immer man ihrer bedarf. Denken wir zuerst an den Nutzen des Wassers zum Zweck der Reinigung. Nehmen wir an, ein Kind habe auf der Straße gespielt und sich dabei schmutzig gemacht. Nehmen wir ferner an, es sei dabei in schlechte Gesellschaft geraten und mit unguten Einflüssen in Berührung gekommen, sodass es nun auch geistig beschmutzt und befleckt ist. Was können wir für dieses Kind tun? Natürlich können wir es zunächst einmal mit Wasser gehörig reinigen, um es vom Staub und Schmutz zu befreien. Wollen wir ihm darüber hinaus aber auch geistig helfen, so müssen wir es mit freundlichen Worten darüber aufklären, dass manche Dinge bedenklich sind und ihm den Unterschied zwischen falsch und richtig zeigen. Dies bedeutet geistig genau dasselbe wie das Waschen des Körpers. Es unterscheidet und trennt schließlich zwischen dem wahren Leben des Kindes und den unsauberen Dingen, die sich ihm angeheftet haben, sodass es sie wieder loswerden kann. Das geistige Wasser, das seinen Nutzen bei der Reinigung des inneren Menschen erweist, ist also die schlichte Unterweisung oder Wahrheit in Bezug auf richtig und falsch. Zweitens denken wir an den Nutzen des Wassers als Getränk. Gewiss ist es uns auch schon so ergangen, dass wir einen Vortrag zu folgen oder ein Buch zu lesen versuchten und schließlich doch aufgeben mussten, weil die Behandlung des Stoffes allzu trocken war. So könnte es sich in der Schule beispielsweise um eine Lektion in Geografie und einer Fremdsprache handeln. Leicht kann man sich vorstellen, was den Unterricht interessant und den Stoff verdaulich gemacht hätte. Auf jeden Fall wäre seine Trockenheit sogleich behoben gewesen, wäre der Lehrer mit seinen Schülern in dem Land gereist, dessen Geografie und Sprache er ihnen zu vermitteln trachtete. Aber selbst wenn er ihnen auf andere Weise den praktischen Nutzen des Stoffes gezeigt hätte, wäre er nicht mehr wegen der Trockenheit seines Unterrichts gerügt worden. Die Kenntnis der Wahrheit, welche einem die Beziehung der Dinge zu sich selbst und ihrer Nützlichkeit für die Lebensführung aufzeigt, ist das Wasser, das der geistigen Nahrung Geschmack verleiht und sie in den Strömungen des Gemüts kursieren lässt. In dieser Hinsicht ist das geistige Wasser die Wahrheit, die uns lehrt, wie wir uns etwas Gutes aneignen und in Nutzen umsetzen können. Im negativen Sinn, von dem wir erst sprachen, ist es die Wahrheit, die uns zeigt, wie wir unnütze, hässliche Dinge loswerden können. Dieselbe Wahrheit bewirkt beides. Nehmen wir an, wir befinden uns in einem Fieber der Erregung. Wir sind in Gefahr, fürchten uns vor irgendeinem Missgeschick, sind voller Angst oder fühlen uns äußerst hilflos. Kommt uns nun jemand zu Hilfe, der selber vollkommen kühl ist und uns auf ruhige, praktische Art zeigt, wie wir diesen Gefahren entgehen könnten und was wir tun sollten, so kühlt solcher Rat sogleich unsere Erregung und Ängstlichkeit ab und setzt zugleich den Strom unserer eben noch gelähmten Gedanken in Bewegung. Auch hier ist es wiederum die einfache, praktische Wahrheit, die uns zeigt, was unter den gegebenen Umständen getan werden kann und die von uns wie ein Becher kühlen Wassers als Erfrischung empfunden wird. Gewiss haben wir auch schon einmal erlebt, dass irgendeine Begeisterung, die wir bei einer Unternehmung empfanden, durch einen derartigen praktischen Hinweis gedämpft wurde. Vielleicht sogar grausam und lieblos. Wir sprechen in einem solchen Fall zuweilen auch von einer kalten Dusche oder sagen, ein Projekt sei ins Wasser gefallen. Wasser fällt als Regen vom Himmel. Kommt die praktische Wahrheit des Lebens nicht auch auf entsprechende Art in die Welt? Sie fällt in der Tat wie Regen, wenn sie vom Herrn in seinem heiligen Wort zu uns kommt oder in Form einer leisen Wahrnehmung aus unserem Inneren, die uns deutlich macht, was in einem bestimmten Augenblick zu tun richtig und weise gewesen wäre. Das Wasser läuft durch die Flüsse ins salzige Meer. Was wird aus der praktischen Wahrheit des Lebens, die wir lernen? Sie ist eine Zeit lang in uns oder in der öffentlichen Meinung tätig, ist vielleicht die bewegende Kraft hinter der Zeitströmung, dann aber geht sie allmählich verloren und gerät in Vergessenheit. Freilich nur oberflächlich, denn in Wirklichkeit wird sie im Silo des Gedächtnisses und der Geschichte aufbewahrt, gefärbt und gewürzt durch den Gebrauch, der von ihr gemacht worden war. Zuweilen fällt das Wasser auch als Schnee vom Himmel oder nimmt die Form von Eis an. Es handelt sich um dasselbe Wasser, aber es kleidet sich in die genannten Formen, wenn das Wetter kalt ist. Wie wir schon gezeigt haben, sind wir auch geistig zu gewissen Zeiten in einem wärmeren, dann wieder in einem kühleren Zustand. In einem kalten Zustand befinden wir uns stets, wenn unsere Neigungen untätig sind. Hören wir in diesem Zustand die Wahrheit des Herrn aus dem Wort oder irgendeiner anderen Quelle, so empfangen wir sie mit einer intellektuellen Freude an ihrer Schönheit, aber nicht mit dem Verlangen, sie sogleich in die Tat umzusetzen. Solche Wahrheit liegt dann träge da, ähnlich einer Schneemasse oder einer Eisbarriere. Kommt dann aber ein Mensch, der es versteht, unser Interesse an irgendeinem guten Werk zu erregen, so kann es geschehen, dass all diese trägen Massen von Wahrheiten bei uns zu schmelzen anfangen, warm werden und unser Gemüt in neue Tätigkeit versetzen. Zahlreiche herrliche Bibelstellen fallen uns ein. Wir wollen nur einige wenige nennen, welche die Entsprechung zur schlichten Wahrheit über Recht und Unrecht und den Richtlinien unseres Handelns besonders deutlich machen.
Waschet euch, reinigt euch,
befiehlt uns der Herr durch den Propheten Jesaja. Wie wir wissen, hält uns dieses Gebot dazu an, aus unserem Leben zu entfernen, was nicht gut ist.
Tut weg vor meinen Augen das Böse eurer Werke. Höret auf, Böses zu tun. Lernet, Gutes zu tun.
Die äußeren Waschungen sind nur eine Vorbildung der Reinigung des Herzens von
schlechten Gedanken, Morden, Ehebrüchen, Unzucht, Diebstahl, falschen Zeugnissen, Lästerungen.
Denn
das ist es, was den Menschen unrein macht.
Das Wasser, mit dem die geistige Waschung bewirkt werden soll, ist die schlichte Lehre des Herrn über Recht und Unrecht, niedergelegt, besonders in den 10 Geboten. Im Sakrament der Taufe gebrauchen wir bis heute das Wasser, um damit die Reinigung unseres Lebens vom Bösen vorzubilden, die durch die Führung und Macht der Gebote des Herrn bewirkt wird. Tatsächlich gewährt das Sakrament eine nicht zu unterschätzende Hilfe beim Vollzug dieser Arbeit. Als der Herr 2 Jünger abordnete, um alles für das Osterlamm vorzubereiten, sagte er:
Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Dem folget nach in das Haus, das er betritt.
Diese Episode enthält einen deutlichen Fingerzeig darauf, was der Vereinigung mit dem Herrn im Abendmahl vorauszugehen hat.
Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr Jehova, da ich einen Hunger ins Land senden werde. Nicht einen Hunger nach Brot und keinen Durst nach Wasser, sondern zu hören die Worte Jehovas. Sie aber ziehen umher, Jehovas Worte zu suchen und werden es nicht finden.
Die Stelle erklärt sich selbst. Sie beschreibt einen Zustand, in dem der Mensch keine Befriedigung bei der Erfüllung himmlischer Nutzwirkungen empfindet und keine Kenntnis von der rechten Lebensführung besitzt.
Wie der Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott.
Der Hirsch ist eine sanfte, ungefährliche Kreatur, ähnlich dem Vieh und den Ziegen, aber wildlebend. Er muss daher irgendeiner sanften, unschuldigen Neigung entsprechen. Sein Lechzen nach den Wasserbächen bedeutet das Verlangen nach der Unterweisung vom Herrn in der Wahrheit.
Ihr Himmel, horchet auf, und ich werde reden, und meines Mundes Sprüche höre die Erde. Wie Regen träufle meine Lehre, und mein Spruch riesele wie der Tau. Wie Regenschauer auf junges Grün, wie Regengüsse auf das Kraut.
Diese herrlichen Verse aus dem Munde des Propheten sagen deutlich, dass des Herrn Lehre und Rede für die Seele wie Regen und Tau sind. Wie der Regen den zarten Pflanzen sanfte, kühle Erfrischung bringt, so stärkt und ermuntert die Lehre des Herrn unsere wachsende Kenntnis, selbst von bescheidenen und einfachen Dingen.
Denn wie der Platzregen und der Schnee vom Himmel herabkommt und nicht wieder dahin zurückkehrt, vielmehr die Erde netzt und sie hervorbringen und sprossen lässt, sodass sie Samen gibt dem, der da sät, und Brot dem, der da isst, so wird mein Wort sein, das von meinem Munde ausgeht. Nicht kehrt es leer zu mir zurück, sondern tut das, woran ich Lust habe, und lässt gelingen, wozu ich es gesandt.
Hier wird sehr deutlich, dass Regen und Schnee Bilder für die Wahrheit des Herrn sind, die sanft auf das Gemüt des Menschen fällt, um es zu erfrischen und zu befruchten. Als Regen kommt diese Wahrheit, wenn die Neigungen des Menschen warm und bereit zur unmittelbaren Anwendung der Lehre des Herrn sind. Als Schnee, wenn sie mit kühlem, bloß intellektuellem Interesse aufgenommen und dann so lange unbenutzt liegen gelassen wird, bis eine Neigung für irgendein gutes Werk sehr nützlich werden lässt. Euer Vater in den Himmeln
lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
Die strahlende Sonne ist das Bild der göttlichen Liebe, der Regen ein Bild der göttlichen Wahrheit, die beide unausgesetzt allen Menschen mitgeteilt werden. Man denke auch an das, was über das gelobte Land gesagt wird, nämlich, dass es
ein gutes Land, ein Land der Wasserbäche, der Quellen und Tiefen, die im Tal und im Gebirge herauskommen sei. Denn das Land, da du hineinkommst, es einzunehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, aus dem du ausgegangen bist, in das du deinen Samen sätest und das du mit deinem Fuße bewässertest, wie einen Gemüsegarten. Das Land, dahin ihr übersetztet, es einzunehmen, ist ein Land der Berge und Täler. Es trinkt Wasser von des Himmels Regen.
Diese Verse erinnern an das regenlose Land Ägypten, wo das Wasser mit Tretmühlen mühsam aus dem Fluss emporgehoben und durch Kanäle auf die Felder geleitet werden musste. Im Gegensatz dazu steht das gelobte Land mit seinen ergiebigen Quellen und erfrischenden Regenschauern. Wir verstehen, dass uns hier der Unterschied zwischen dem durch Ägypten dargestellten natürlichen und dem durch Kanaan dargestellten geistigen Zustand in Bezug auf ihre Aufnahme der Wahrheit für die täglichen Bedürfnisse gezeigt wird. Im natürlichen Zustand blicken wir auf den zeitbedingten Strom der öffentlichen Meinung und auf die Vorrede des Gedächtnisses. Im geistigen Zustand empfangen wir lebendige Belehrung vom Herrn, denn unsere Gemüter sind in diesem Zustand offen für den Himmel und die Wahrheiten des göttlichen Wortes. Gewiss verstehen wir nun auch die geistige Bedeutung der folgenden Worte des Herrn.
Und wer einen dieser Kleinen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren.
Wir reichen jemandem einen Becher kalten Wassers, wenn wir beispielsweise etwas von jener Wahrheit, die wir kennen, in praktischer Tat vermitteln. Wir tun es in eines Jüngers Namen, wenn wir die Wahrheit nicht als unsere eigene Weisheit weiterreichen, sondern als etwas, das wir selbst vom Herrn empfangen haben. Wie wir unsere Gedanken über das natürliche Wasser zu dem geistigen Wasser der schlichten Wahrheit des Lebens mit seinen entsprechenden Nutzwirkungen erheben, kommt uns vor allem jene Stelle in den Sinn, die uns der Herr am Jakobsbrunnen zeigt und seine Worte an die Frau von Samaria überliefert.
Wer von diesem Wasser da trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.
Denken wir auch an den Strom des Lebenswassers, der in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird.
Und er zeigte mir einen lauteren Strom von Lebenswasser, glänzend wie Kristall, ausgehend vom Throne Gottes und des Lammes.
Und bei Jesaja?
Die Erde wird voll sein der Kenntnis des Herrn, wie die Wasser das Meer bedecken.
Viele ähnliche Stellen machen uns mit der Tatsache vertraut, dass das Wasser ein Symbol für die Wahrheit dessen darstellt, was richtig und weise ist. Im besten Sinne ist das Wasser das Symbol für jene Wahrheit, die wir vom Herrn aus seinem Wort empfangen, jedoch in ihrer einfachen, natürlichen Form, anwendbar auf das Alltagsleben. Was sonst könnten jene Wasser bedeuten, von denen der Psalmsänger spricht?
Wäre Jehova nicht mit uns, als der Mensch wider uns aufstand, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn wider uns entbrannte. Dann hätten uns die Wasser überflutet. Der Bach wäre über unsere Seele hinweggegangen. Dann wären die übermütigen Wasser über unsere Seele hingegangen.
Hier ist die Rede von Lehren, die falsch, und von Gedanken, die unwahr sind und gegen die wir uns nur mit der Hilfe des Herrn schützen können. Ganz ähnlich ist die Bedeutung, wenn wir lesen.
Und der Platzregen kam herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen wieder das Haus.
Das auf den Felsen bzw. auf den Sand gebaut war. Wir erkennen, welcher geistige Zustand der Welt an folgender Stelle des Buches der Schöpfung beschrieben wird.
Und 40 Tage und 40 Nächte war der Regen auf der Erde. Und es wurden mächtig die Wasser und mehrten sich sehr auf der Erde. Und alles Fleisch verschied, das auf Erden kriecht.
Es handelt sich hier im inneren Sinn um jene Zeit bzw. einen Zustand, da tödliche Falschheiten dominieren und den Menschen so sehr vom Licht des Himmels abschneiden, dass nahezu alles geistige Leben ertrinkt.